Vis-à-vis.
Sie sind Psychologin, Soziologin. Überrascht Sie, dass von diesem Strukturwandel bei vielen Menschen in der Lausitz gar nicht so viel ankommt im Bewusstsein?
Da gibt es verschiedene Bewusstseinsebenen, glaube ich. Also generell ist es vielen Leuten, glaube ich, klar, dass hier Strukturwandel passiert. Ich meine, Sie sehen ja die infrastrukturellen Veränderungen. Sie sind seit der Wendezeit eigentlich ständige Veränderungen gewohnt. Was vielleicht nicht so sehr ankommt, und das müssten wir noch mal genauer erforschen in den nächsten Jahren, ist, was das eigentlich beinhaltet alles. Also wo eigentlich überall Geld investiert werden kann, wo Sie Möglichkeiten haben, auch davon zu profitieren und ja, wo Sie insgesamt auch vielleicht Mitsprachemöglichkeiten verlangen können, die Sie bisher noch nicht gehabt haben.
Es gibt eine aktuelle Untersuchung eines Bundesinstituts hier in Cottbus. Die haben Kommunalverwaltungen befragt, wie die in ihren Kommunen, und zwar verglichen im Rheinland, im mitteldeutschen Revier und hier in der Lausitz, wie die Einstellung der Bevölkerung, die sie verwalten, so einschätzen. Wie viel von denen positiv, sehr positiv dieser Transformation gegenüberstehen. Und da ist eklatant, dass in dem Vergleich der drei Reviere die Lausitz am schlechtesten abschneidet. Nämlich nur 18% werden eingeschätzt, stehen dem Wandel positiv oder sehr positiv gegenüber. Ist das eher ein Kommunikationsproblem? Weil wir haben ja gerade gesagt, es passiert schon sehr viel.
Ja, ich denke, hier in der Gegend ist, oder gerade in der Lausitz und in anderen ostdeutschen Regionen ist wahrscheinlich eben ähnlich, gibt es schon eine besondere Herausforderung der Kommunikation. Also da muss man, glaube ich, die Leute noch mal mehr abholen und auch darauf eingehen, dass eben Wandelprojekte, Transformationsprojekte ja oftmals eher als übergeholfen wahrgenommen werden. Also man kann die Wendezeit schon ein bisschen mit so einer Art Kolonisierung vergleichen, ne? Dass irgendwie sehr oft die Message rüberkam, das, was ihr gemacht habt, ist alles nichts mehr wert. So, das, was ihr jetzt hier mitbringt, ist, brauchen wir auch nicht. Ihr müsst sozusagen unser Lebensmodell akzeptieren, unser Wirtschaftsmodell, unsere Art und Weise, sich zu organisieren. Und das haben viele Menschen als sehr frustrierend erlebt. Und dann muss man eben, gerade wenn man so ein neues Projekt startet, die Leute nochmal ganz besonders abholen und eben viel mehr darauf eingehen, dass eben auch so ein Bedarf, so ein Bedürfnis da ist, das alles nochmal zu verarbeiten. Ja, man denkt, das ist jetzt schon so ewig her, ja, kann ja nicht sein, dass die Leute das immer noch verarbeiten müssen. Aber das ist ja so ein Teil von so einer Traumageschichte eigentlich. Und Traumata kann man halt nicht einfach mal so mit der Zeit lösen. Ne? Die muss man halt konkret bearbeiten. Und das muss man in der Kommunikation berücksichtigen. Das ist eine ganz andere Art und Weise, auf Menschen zuzugehen.
Jetzt ist das dieser Wendeeinbruch, also war Anfang der 90er Jahre, als die Lausitz quasi massenhaft 100.000 Arbeitsplätze, nicht nur in der Kohle, in anderen Industriebereichen ja auch verloren hat. Es gab eben keine Bundesförderung. Die Leute sind nahtlos in Arbeitslosigkeit gerutscht, große Abwanderung. Nun könnte man sagen, das ist über 30 Jahre her. Das ist ja längst eine andere Generation, um die es jetzt geht. Vererbt sich sowas? Ja. Oder ist das einfach was in der Region kollektiv verankert ist?
Naja, das hat mit der Region jetzt spezifisch vielleicht nicht so, sondern eher mit der Geschichte. Und man weiß ja aus der Biografieforschung, aus der geschichtlichen Forschung, dass sich halt eben so Traumata auch tradieren. Ne? Also dass die sozusagen weitergegeben werden auf bestimmte Art und Weise an die nächsten Generationen.
Und jetzt passiert was. Also der Bund hat ja quasi, es gab ja Diskussionen um den Kohleausstieg, als die Kohlekommission, dieser gesellschaftliche große Kreis, den Vorschlag unterbreitet hat, auszusteigen, wo quasi man erstmals sozusagen eine breite Basis hatte, bis hin zu von Klimaschützern bis konservativen Politikern, Industrievertretern, die sich alle darauf verständigt haben, unter Schmerzen, aber doch gemeinsam. Nun gibt es dieses massive Programm deutschlandweit über 40 Milliarden Euro, um eben so etwas zu verhindern. Und jetzt stellt man plötzlich fest, das läuft jetzt seit 5 Jahren, dass man mit Geld allein sowas nicht zukleistern kann. War das im Ansatz schon nicht ganz sauber gedacht oder hat man dann doch gedacht, ach, viel Geld hilft auch viel?
Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen verabschieden von der Idee, dass sozusagen so ein Input-Output-Modell hier angelegt werden kann. Ja, man steckt was rein und da kommt dann direkt was raus. Das dauert schon eine Zeit. Und ich meine, einfach nur finanzielle Mittel zur Verfügung stellen reicht halt nicht aus. Viele Kommunen haben halt die Herausforderung, dass sie das strategische Wissen gar nicht haben, wie man an diese Mittel kommt und dann eben oftmals auch nicht die Ausstattung, also personell zum Teil und eben auch vom Wissen her, diese Mittel dann irgendwie auch zu verwalten. Ja? Also die müssen ja neue Strukturen auch in den Kommunen schaffen und Kommunen sind ja schon auch insgesamt eher geschwächt. So, ja? Das Geld allein reicht nicht, man braucht auch so ein strategisches Kapital eigentlich. Und wenn schon knappe Ressourcen da sind und man eben auch sehr stark von der Fülle der Aufgaben, die da bestehen, auch ein bisschen überfordert ist, dann noch sozusagen vorwärts zu denken, zu sagen, diese Mittel können wir für die und die Projekte einsetzen, ist halt auch echt viel verlangt. So, ja? Das heißt, man müsste eigentlich solche Stellen wie die Klimaschutzmanager zum Beispiel, ja, sowas müsste man viel mehr auch in Kommunen schaffen, also Transformationsmanager eigentlich, die dann helfen, solche Prozesse aufzusetzen. Und die dürfen nicht nur für ein paar Jahre eingesetzt werden, sie müssen langfristig da sein, weil das ist eben in 5 Jahren nicht zu machen. Ja? Das muss langfristig umgesetzt werden und einfach nur weniger Kohle abzubaggern oder keine Kohle mehr zu produzieren, zu verfeuern, reicht halt nicht aus. Das ist ja nur materiell, eine materielle Ebene. Wir brauchen die sozialen und kulturellen und symbolischen Ebenen eben auch, die ja, geregelt werden müssen. Ne? Und das, dazu gehört eben auch die kommunale Praxis, das alles irgendwie, diese Transformation zu verwalten.
Ne? Es wird ja oft da aufgerechnet, so und so viele Arbeitsplätze hängen im Moment an der Kohle. Ja. Vor ein paar Jahren waren das noch sehr viel mehr. Aber trotzdem haben auch wir immer den Eindruck, das wird so immer in Arbeitsplätze aufrechnen, erschöpft sich die Diskussion. Das Bahnwerk in Cottbus, über 1.000 Mitarbeiter, der Wissenschaftspark, 10.000 Mitarbeiter perspektivisch, die Unimedizin, so und so 4.000 Mitarbeiter, dazu andere Projekte. Also es wird sehr viel mehr neu geschaffen, als durch den Kohleausstieg verloren geht. Ist es trotzdem so, dass die Diskussion ist nicht zu Ende, wo es um eine Aufrechnung von Arbeitsplätzen geht bei dem Prozess?
Ja, das ist halt so eine Wahrnehmung, die sich politisch auch durchgesetzt hat, dass man sehr stark auf so ökonomische Indikatoren fixiert ist, um halt Transformationsfähigkeit oder Innovation in einer Region zu messen oder Strukturstärke versus Strukturschwäche. Und da brauchen wir auch mehr Offenheit und eine Fülle an Indikatoren, die eben messen, wie passiert Wandel eigentlich tatsächlich. Ja, und zwar nicht nur ökonomisch, sondern eben auch sozial, politisch, kulturell, symbolisch, psychologisch. Ja, man muss diese ganzen Indikatoren eigentlich zusammenpacken in so ein ganzheitliches Bild auch von dem, was eigentlich noch zu machen ist und wo wir schon erfolgreich sind. Und das stellen halt viele auch fest, dass sie eben das Gefühl haben, die Jobs, die da geschaffen werden, von denen profitieren sie nicht. Und diese Dinge, die sie im Alltag tun, das sind ja viele Dinge jenseits der Erwerbsarbeit, die Menschen tun. Ja? Also gerade je weiter man sozusagen in periphere Regionen kommt, viele Menschen organisieren den Alltag sehr stark über Gemeinschaftsarbeit, über Eigenarbeit, über den Austausch, über Care-Arbeit. Ja? Also verschiedene Arbeiten, die da auch wichtig eine Rolle spielen. Und ich glaube, sowas muss man eben auch messen können und sichtbar machen, dass eben auch gerade in den Regionen, wo man sagt, die sind ja so strukturschwach, dass da eben auch viel Stärke besteht, die aber einfach nicht ökonomisch ist, sondern eben sozial oder kulturell.
Sie haben in Ihrem Weg, den Sie bisher so gegangen sind, auf dem Weg, den Sie gegangen sind, ja schon viele Stationen hinter sich. Also Göttingen, Sie waren auf Madagaskar, Sie haben in Berlin und so weiter, Dänemark, eine Gastprofessur. Ist der Mensch quasi, also der mit solchen Prozessen zu tun hat, oder die Menschen, sind die vergleichbar in den Regionen, oder ist die Lausitz dann nochmal ein spezieller Schlag aus Ihrer Erfahrung, seitdem Sie hier sind? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Ja, also es gibt so in allen Transformationsstrukturwandelprozessen schon sehr ähnliche Aspekte, die man berücksichtigen muss, und auch Ähnlichkeiten. Und das, was den Unterschied ausmacht, das macht es ja auch spannend eigentlich. Ne? Also wir haben uns ja verschiedene Strukturwandelregionen, wenn man sich so die Bergbauregion im Harz anschaut, ja, da, die haben ja sozusagen sich selber als zirkuläre Region ausgerufen, ja, und arbeiten da ganz viel zusammen, eben neue Wirtschaftsmodelle oder neue Ökosysteme des Wirtschaftens eigentlich aufzubauen, mit der Gesellschaft zusammen, wo es eben sehr viel stärker darum geht, wie können wir diese Kreislaufwirtschaft eigentlich bringen. Und das ist ein narrativen Paradigma, was Sie da gut nutzen können, um sich halt neu zu organisieren. Und ich glaube, da könnte man Ideen auch in die Lausitz übertragen. Man muss nicht das Gleiche machen, also im Sinne von Blaupause, sondern eher sagen, okay, wie kann man diesen Prozess des Mitnehmens, des Schauen, wo sind denn die Stärken und welche neuen Modelle eigentlich des Wirtschaftens, des Miteinanderlebens passen da eigentlich gut rein? Was sind Narrative, die wir brauchen? Das, was wir zum Beispiel in Lauchhammer erlebt haben, war, dass eben sehr stark das Bedürfnis nach Begegnungsorten vorhanden ist. Nach Orten, wo sich eben verschiedene Aktivitäten in der Region kristallisieren, ja, wo sie eine Möglichkeit haben, auch neue Experimente zu starten, ja, mit kulturellen oder eben auch wirtschaftlichen Aktivitäten, und wo Menschen einfach einen Ort haben, der symbolisch wichtig ist irgendwie, aber auch gleichzeitig eben neue Räume schafft für eben ja, Andockmöglichkeit von allen möglichen Aktivitäten.
Wir haben am Anfang gesprochen von Kolonisierungsmustern, die man drauflegen kann, von Traumata, die sich über Generationen vererben. Wir haben uns kennengelernt im Zusammenhang mit einem Film, den der RBB über Lauchhammer gemacht hat. Ist das so eine Stadt, die, ich glaube, 15.000 Arbeitsplätze ja verloren hat in kurzer Zeit und die zersiedelt ist und wo Selbstbewusstsein ins Wackeln gekommen ist, eine Industriestadt, die jetzt keine Industrie mehr hat. Ist das für Sie so ein Schmelzpunkt, wo man die Region auch festmachen kann, wenn man sie anderen erklären muss?
Ja, ich glaube, an Lauchhammern kann man sehr viel verdeutlichen. Manchmal tut es mir auch leid, weil Lauchhammer immer so oft im Fokus steht und tatsächlich auch das Bedürfnis hat, dass mehr Wahrnehmung auch der positiven Seiten, dem, was eben da gut läuft, auch, dass da mehr Wahrnehmung auch entsteht. Und, aber letztlich, ja, das ist halt auch ein bisschen, das kann man ja auch als Stärke nutzen und zu sagen, hier, wir sind hier ein Beispiel, ja, und wir versuchen mal zu zeigen, wie es trotz dieser vielen Herausforderungen geht, eben nach vorne zu schauen, was Neues auszuprobieren. einzugehen, auch Risiken vielleicht mal einzugehen. Und da ist der Strukturwandel, sag ich mal, der politisch organisierte Strukturwandel und die politischen Ressourcen, die man da reinsteckt, da sind die besonders gut angelegt. Ja? Also eben gerade in Orten, wo es eben nicht so einfach ist, wo man zeigen kann, okay, trotz der Herausforderung schaffen wir es. Und hier können wir zeigen, mit diesen ganzen Mitteln und Strategien, die wir da entwickelt haben und zur Verfügung stellen, genau da läuft es trotzdem gut. Deswegen, also man könnte sagen, man könnte daraus so ein Paradeort, so ein Leuchtturmort machen für die Lausitz. Neben anderen Orten natürlich, ich will es nicht nur einen hervorheben. Aber das, da ist besonders interessant, also die Entwicklung. Und vor allen Dingen auch das Interesse der Menschen, vielleicht erst mal aus einem Ärgern heraus über bestimmte Strukturen oder Prozesse, aber das als sozusagen positiv zu wenden und zu nutzen als eine Energie sozusagen, die nach vorne schaut.
Wir haben jetzt den Strukturwandel Teil 2 quasi, wenn man so will. Der jetzt wirklich ein Wandel sein soll, wird er aus Ihrer Sicht mit Blick von heute ein sehr viel nachhaltigerer sein, als das in den 90ern der Fall war? Oder ist im Moment Spiel offen, kein Ausgang voraussehbar?
Ja, ich bin nicht so gut im Glas gucken. Ich bin eher so Anhängerin von Future Thinking und Futures, also Zukunft, dann als Zukünfte, so plural zu denken. Und viel wichtiger als jetzt ein spezifisches Ziel vor Augen zu haben, ist eben diese Kompetenz, sich an verschiedene Zukünfte anpassen zu können. Also die Offenheit zu haben, wo sich Zukunft hin entwickeln kann und eben zu sagen, okay, ab jetzt gibt es sozusagen einen Trichter, der aufgeht. Ja, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Und das wäre für mich ein wichtiges Ziel, zu sagen, wir schaffen es gemeinsam, auch dieses Spektrum an gewünschten Zukünften so zu vergrößern, dass sie eben immer wahrscheinlicher werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.